SWR 2 aktuell.
Mit Christian Rönspieß und diesen Themen am Montagmittag. Nach dem Triell ist vor dem Vierkampf. Ich spreche mit dem stellvertretenden FDP-Vorsitzenden Michael Theurer über die FDP-Sicht auf die Auftritte von Kanzlerkandidatin Baerbock und den Kandidaten Laschet und Scholz. Impfaktionswoche in Deutschland. Aber es ist nicht so ganz klar, wie hoch die Impfquote tatsächlich ist. Woran das liegt, erklärt der Vorsitzende der Betriebs- und Werksärzte. Und was tun gegen die drohende Hungersnot in Afghanistan? Das sagt uns der Pressesprecher des Flüchtlingshilfswerks UNHCR in Deutschland. Schönen guten Tag. Das zweite Triell ist vorbei. Fast alle Beobachter sind sich einig. Beim zweiten Aufeinandertreffen der Kanzlerkandidatin Baerbock mit den Kandidaten Laschet und Scholz ging es gestern Abend deutlich lebendiger zu als beim ersten. Das lag unter anderem daran, dass die Durchsuchungen im SPD-geführten Finanzministerium dem Unionskandidaten Laschet noch ordentlich Munition für Angriffe geliefert haben. Nach aktuellem Stand der Umfragen wird es wohl für eine Zweierkoalition nach der Wahl nicht reichen. Außer vielleicht eine Neuauflage der GroKo, die will ja aber eigentlich keiner. Wie oft in der Vergangenheit könnte die FDP die Königsmacherin sein? Deshalb habe ich am Vormittag mit dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden und FDP-Landeschef von Baden-Württemberg, Michael Theurer, gesprochen. Die FDP hat in den letzten Wochen keinen Hehl draus gemacht, dass die Union ihr gewünschter Partner ist. Nach aktuellem Stand wird das aber eben nicht für eine Regierungsmehrheit reichen. Sie würden einen dritten Partner brauchen. Wer hat Sie da gestern mehr überzeugt? Herr Scholz von der SPD oder Frau Baerbock von den Grünen? Wer ist Ihnen da näher?
Also wir haben als FDP die Chance, so stark zu werden, dass wir unsere Inhalte jedenfalls in Regierungsgesprächen mit großem Nachdruck vertreten können, um dann auszuloten, mit wem wir es umsetzen können. Trotz unseres Aufschwungs, was die Umfragewerte angeht, ja, über 10%, 13% bei vielen Umfragen sind wir von einer absoluten Mehrheit ja weit entfernt, die wir bräuchten, um alles umsetzen zu können. Wir haben den Eindruck, dass es mit allen diesen Partnern schwer wird. In der Wirtschafts- und Finanzpolitik liegt uns ja die Union näher. Deshalb ist ein Jamaika-Bündnis, eine Koalition aus Union, Grünen und FDP für uns wahrscheinlich näher. Natürlich schließen wir aber auch eine Deutschland-Koalition nicht aus. Für uns als FDP wird es wichtig, dass unsere Knackpunkte, unsere roten Linien umgesetzt werden können. Das heißt Beibehaltung der Schuldenbremse, denn solide Staatsfinanzen sind die Grundlage für ein wirtschaftlich erfolgreiches Gemeinwesen. Keine neuen Steuern, also Vermögensteuer, wie SPD und Grüne sie fordern, lehnen wir ab. Im Gegenteil, wir halten die Steuerentlastungen für notwendig, um die Wettbewerbsfähigkeit insbesondere unseres Mittelstandes zu gewährleisten und damit Arbeitsplätze zu sichern. Das werden unsere Punkte sein, egal wer dann am Ende von den anderen Parteien die Nase vorne haben wird. Und wenn Herr Scholz ins Kanzleramt einziehen will mit Hilfe der FDP, muss er uns da inhaltliche Zugeständnisse machen. Herr Laschet hat Steuerentlastungen im Programm, vertritt die aber nicht offensiv. Und deshalb sagen wir, es kommt auf eine starke FDP an.
Sie haben jetzt gesagt Jamaika und Sie haben auch die sogenannte Deutschland-Koalition angesprochen. Die Ampel, also Rot, Grün und FDP, die haben Sie nicht angesprochen. Die funktioniert aber doch in Rheinland-Pfalz ganz gut.
Ja, ich habe ja als Landesvorsitzender der FDP in Baden-Württemberg eine grün geführte Ampel verhandelt. Wir sind da auch ergebnisoffen reingegangen. Am Ende hat Winfried Kretschmann, der grüne Ministerpräsident, ja mir bestätigt, dass die FDP der schwierigere Partner gewesen sei und sich deshalb für die CDU entschieden. Er sagte wörtlich, die FDP sei teurer gewesen. Das habe ich im doppelten Wortsinne als Kompliment aufgefasst. Also wir sind bereit zu solchen Gesprächen. Aber nachdem eben eine grün geführte Ampel in Baden-Württemberg mit den Kretschmann-Grünen nicht klappt, halte ich sie auch auf Bundesebene für unwahrscheinlich überhaupt. Ist ja Baden-Württemberg nicht die Blaupause für Deutschland. Wenn man jetzt den grünen Finanzminister anschaut mit seinem Steuerpranger, auch der grüne Finanzminister hat nicht genügend Personal in der Steuerfahndung und er will jetzt praktisch die Bürgerinnen und Bürger als Hilfspolizisten über eine digitale Plattform damit einsetzen. Das überzeugt uns jedenfalls nicht.
Es wurden im Dreikampf gestern eine Menge Themen abgearbeitet. Steuern, Sie haben es angesprochen, Klima, Digitalisierung. Ihrem Parteichef Christian Lindner, das hat er geschrieben hinterher, hat beim Triell gestern ein Thema gefehlt. Bildung. Was ist der FDP da wichtig?
Für uns ist Bildung natürlich das Aufstiegsversprechen. Der Bund hat da koordinierende Funktion. Wir wollen ja die Länder in ihrer Verantwortung nicht entlassen, aber wir wollen einheitliche Bildungsstandards in Deutschland, denn wir konkurrieren ja als Deutschland insgesamt mit anderen Standorten, auch in Asien beispielsweise. Und wir müssen gewährleisten, dass ein Umzug von Flensburg nach München oder umgekehrt jederzeit möglich ist. Also hier hätten wir uns von allen Kandidatinnen und Kandidaten klare Aussagen gewünscht.
Das heißt, die FDP setzt auf mehr Zentralisierung in der Bildungspolitik?
Wir sind schon der Meinung, dass hier eine stärkere Koordinierungsfunktion, insbesondere bei den Standards, erforderlich ist. Und wir haben ja auch durchgesetzt mit unserer Zustimmung zu einer Grundgesetzänderung, dass der Digitalpakt überhaupt vom Bund gemacht werden konnte. Im Übrigen gegen den Widerstand des grünen Ministerpräsidenten Kretschmann. Dadurch konnte der Bund ja endlich Mittel für die digitale Ausstattung unserer Schulen zur Verfügung stellen. Ja, wir sehen eine stärkere Notwendigkeit, dass der Bund Verantwortung auch in der Bildungspolitik übernimmt.
Sagt der FDP-Landesvorsitzende von Baden-Württemberg und stellvertretende Bundesvorsitzende Michael Theurer nach dem Triell im Ersten und im ZDF von gestern und vor dem Vierkampf der kleineren Parteien heute Abend. Hashtag hier wird geimpft. Unter dem Motto läuft seit heute die Impfaktionswoche in Deutschland. Mit vielen niederschwelligen Impfangeboten, zum Beispiel beim Einkaufen, soll die Impfquote in Deutschland nach oben gehen, damit wir vielleicht doch noch demnächst bei ca. 80% landen, wie Dänemark zum Beispiel, wo gerade alle Corona-Beschränkungen aufgehoben wurden. Bundeskanzlerin Merkel hat in ihrem Podcast auch Werbung für die Aktion gemacht. Nie war es einfacher, eine Impfung zu bekommen, nie ging es schneller, hat sie gesagt. Über die Impfquote habe ich mit Wolfgang Panther gesprochen, dem Vorsitzenden der Deutschen Betriebs- und Werksärzte. Jetzt also die Impfaktionswoche. Wie zuversichtlich sind Sie, dass die der Impfquote in Deutschland nochmal einen entscheidenden Schub gibt?
Wir haben als Betriebs- und Werksärzte ja schon sehr viele Menschen geimpft. Weit über 5 Millionen Impfungen sind durch Betriebs- und Werksärzte durchgeführt worden. Hier, glaube ich, geht es durch innovative Lösungen nochmal zusätzliche niedrigschwellige Angebote zu machen. Ich habe mit einem betriebsärztlichen Kollegen gesprochen, der sagt, wir impfen jetzt mal auf der S-Bahn. Deswegen brauchen wir einen bestimmten Impfstoff, nämlich den von Johnson & Johnson, weil es natürlich dann ein bisschen schwierig ist, ob in der nächsten Woche nochmal geimpft werden könnte. Also wir brauchen jetzt doch mal einen innovativen Schub. Aber ich will auch deutlich sagen, Betriebs- und Werksärzte haben aus meiner Sicht hier schon einen tollen Job gemacht.
Die offizielle Impfquote liegt in Deutschland schon seit einigen Tagen bei rund 62%. Es könnte aber sein, dass mehrere hunderttausend Impfungen gar nicht erfasst sind, die Quote also vielleicht etwas höher ist. Sie sagen, es gebe niemanden, der einen genauen Überblick über die Impfungen habe. Woran liegt das aus Ihrer Sicht?
Es liegt daran, dass unser digitales Impfmonitoring nicht digital ist, sondern per Papier erstellt wird. Es ist nicht so gewesen, dass das sofort in PCs eingegeben werden konnte. Also dass Sie, wie Sie sonst beim Hausarzt ja auch gewohnt sind und beim Werksarzt natürlich auch, dass Sie solche Punkte sofort in ein digitales System, sondern es ist alles zu Papier gebracht worden, das muss eingescannt werden und wird danach erst digitalisiert. Das macht einen enormen bürokratischen Aufwand und hat natürlich auch erhebliche Verzögerungen. Daneben gibt es auch noch einige Schwächen im System. Wer als Betriebsarzt gleichzeitig eine Kassenzulassung hat, hat den Impfstoff als Betriebsarzt bestellt auf das Kontingent Betriebsarzt und hat es gemeldet über die KV und wurde dann der KV zugeordnet. Deswegen gibt es hier auch solche Dissonanzen. Das müssen wir in Zukunft besser machen.
Das RKI hat inzwischen auch bestätigt, dass das Meldesystem nicht wie gewünscht funktioniert. Eine Sprecherin hat allerdings den Ärzten dabei auch so ein bisschen den schwarzen Peter zugeschoben. Sie mutmaßt, dass einige Ärzte die Impfung zwar durchführen, sie aber manchmal nicht melden, weil sie für die Dokumentation zu wenig Geld bekommen. Was sagen Sie dazu?
Es gibt für die Dokumentation keine eigene Vergütung. Die ist ja in der Gesamtvergütung drin enthalten. Und wir unterstützen sehr, dass, wenn geimpft worden ist, das auch sofort gemeldet wird. Aber Es hat sehr lange gedauert, bis diese Zertifikate zum Beispiel bei Betriebsärzten da waren. Ich habe vor kurzem noch für einige Kollegen mich eingesetzt, die immer noch, obwohl sie das schon im Juli beantragt hatten, kein Zertifikat hatten. Also hier muss man nicht nur den schwarzen Peter dem anderen geben, sondern man muss nach konstruktiven Lösungen. Und ich glaube, es bedarf einer Vereinfachung und vor allen Dingen einer Digitalisierung. Also das Ding digitales Impfmonitoring zu nennen, aber es zunächst mit Papier zu beginnen, ist ja kein digitales Impfmonitoring. Also hier ist viel Luft nach oben.
Wie könnte das konkret aussehen, wie man das dann jetzt im laufenden Impfbetrieb, vor allem jetzt eben auch in der Impfaktionswoche, verbessern könnte?
In dieser Impfaktionswoche ist da nichts zu verbessern. Aber es geht ja darum, diese Impfungen werden ja aller Wahrscheinlichkeit in Zukunft immer wieder eine Rolle spielen. Wir werden auch Frischimpfungen brauchen, möglicherweise auch veränderte Impfstoffe. Und jetzt gilt es, dafür zu sorgen, dass das nachher einfacher wird. Und zwar im Sinne wirklich des Digitalen.
Das heißt über ein Computersystem, über ein einheitliches Computersystem.
Ein einfaches, einheitliches Computersystem. Ein einfaches, bedienungsfreundliches Computersystem. Ja, genau so.
Sagt Wolfgang Panther, der Vorsitzende des Verbands Deutscher Betriebs- und Werksärzte. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Die Taliban haben in Afghanistan die Macht übernommen und aktuell droht eine Hungersnot in dem Land. Entwicklungsminister Müller warnt vor einer humanitären Katastrophe. Eine Dürre und die Corona-Pandemie sorgen dafür, dass etwa die Hälfte der 38 Millionen Afghanen auf Unterstützung angewiesen sind. Heute Nachmittag beginnt in Genf eine Geberkonferenz für Afghanistan. Darüber habe ich mit Chris Melzer gesprochen. Er ist Pressesprecher vom UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR in Deutschland. Etwa 20 Millionen Menschen sind also auf Hilfe angewiesen. Wie viel Geld müsste zusammenkommen, um denen effizient zu helfen?
Die Vereinten Nationen haben jetzt erstmal um 606 Millionen Dollar gebeten. Das sind also ein bisschen mehr als 500 Millionen Euro. Das klingt nach viel Geld. Auf der anderen Seite, wenn Sie das durch die Anzahl der Deutschen teilen würden, dann würden Sie merken, dass es also nur so etwa ein bisschen mehr als 6 Euro für jeden Deutschen sind. Also nicht mal eine Schachtel Zigaretten. Aber ich habe Würde und Wäre benutzt, weil natürlich nicht Deutschland allein aufgerufen ist, sondern es ist eine globale Aufgabe, eine globale Krise. Und deshalb hoffen wir auch, dass sich die ganze Welt an der Lösung beteiligt.
Wenn dieses Geld zusammenkommt, also diese etwa 600 Millionen Dollar, was sind die wichtigsten Dinge, die damit beschafft werden und dann nach Afghanistan gebracht werden müssen?
Das ist in erster Linie sicherlich sind es Lebensmittel. Afghanistan ist seit langem schon auf Lebensmittellieferungen aus dem Ausland angewiesen. Das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Und es gibt jetzt 3,5 Millionen Binnenvertriebene. Da sind natürlich auch Bauern dabei, die ihren Acker nicht bestellen können. Da sind Bäcker dabei, die kein Brot backen können und so weiter und so fort. Also diese ganze Flüchtlingskrise, die sich noch innerhalb Afghanistans abspielt, die hat natürlich da auch enorme sozioökonomische Auswirkungen. Zum Zweiten brauchen diese Menschen, 80% von ihnen sind übrigens Frauen und Kinder, natürlich auch zum Beispiel ein Dach über dem Kopf. Und sie brauchen Dinge, die wir Essential Items nennen, also Wasserkanister, Decken und Ähnliches, damit man einfach irgendwie überleben kann. Denn auch in Afghanistan steht der Winter vor der Tür.
Wie kriegen Sie die Hilfe dann zu den Menschen? Hat sich durch die Machtübernahme der Taliban die Infrastruktur für Hilfslieferungen irgendwie verändert?
Ja, das hat sie. Es war natürlich in den letzten 20 Jahren schon sicherer und die Infrastruktur war besser. Das ist jetzt zwar in der Tat anders, aber auch nicht so grundsätzlich. UNHCR ist seit mehr als 40 Jahren in Afghanistan und wir waren es auch in den 90er Jahren, als die Taliban ja schon mal das Land beherrscht haben. Aber es ist natürlich in der Tat nicht so einfach, eine Lieferung per Lastwagen von A nach B zu bringen. Aber wir sind es gewohnt, wir kennen es ja auch aus anderen Krisenregionen und deshalb werden wir das Problem lösen. Wir sind auch nach wie vor eben im Land und werden nicht gehen. Aber wir sind natürlich auf internationale Hilfe angewiesen.
Wie sieht es mit der Kooperation der Taliban im Moment aus? Kann man da schon was dazu sagen?
Ja, der Begriff Kooperation geht im Grunde schon so weit, aber natürlich müssen wir in einem Land arbeiten, das von den Taliban nun beherrscht wird, ob wir es nun wollen oder nicht. Aber wir haben eben schon mal unter den Taliban irgendwie arbeiten können. Wir fordern nach wie vor freien Zugang für die humanitären Helfer in Afghanistan, nicht nur für UNHCR, natürlich auch für andere Hilfsorganisationen. Und wir gehen davon aus, dass im Großen und Ganzen das auch funktionieren wird.
Wie, glauben Sie, wirkt sich die Herrschaft der Taliban wirtschaftlich aus in Afghanistan? Werden möglicherweise bald noch mehr Menschen auf Hilfslieferungen angewiesen sein?
Die Gefahr besteht, denn wie gesagt, es gibt momentan 3,5 Millionen Vertriebene. Die sind natürlich nicht nur eine Belastung für das Land, sondern es sind natürlich auch Menschen, die eben in der Wirtschaft dann einfach fehlen, die ihre Arbeit nicht machen können und so weiter und so fort. Wir hoffen, dass diese Menschen möglichst schnell wieder nach Hause zurückkehren können. Aber das ist natürlich immer sehr schwer vorhersagbar. Es gibt schon die ersten Rückkehrer, aber das ist noch eine sehr kleine Zahl. Grundsätzlich müssen wir aber befürchten, dass Afghanistan noch lange auf Hilfe von außen angewiesen sein wird.
Soweit Chris Melzer, er ist Pressesprecher vom UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR in Deutschland. Am Nachmittag beginnt eine Geberkonferenz für Afghanistan. Es ist keine gute Nachricht in Sachen Klima. Kohle hat als Energieträger für die Stromproduktion im ersten Halbjahr 2021 die Windkraft wieder vom ersten Platz verdrängt. Mehr als die Hälfte, nämlich 56% der gesamten in Deutschland erzeugten Strommenge, stammten nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes in diesem Zeitraum aus konventionellen Quellen, wie eben Kohle, Erdgas oder Kernenergie. Das war gut ein Fünftel mehr als vor einem Jahr. Der Anteil der erneuerbaren Energien wie Wind, Solarenergie und Biogas ging zurück im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 12%. Ja, Deutschland will bis 2050 klimaneutral werden. Was bedeutet das jetzt auf dem Weg hin zur Klimaneutralität? Darüber spreche ich mit Tobias Koch aus unserer Umweltredaktion. War das jetzt ein einmaliger Ausreißer oder könnte das in Zukunft auch wieder passieren?
Also diese äußerst geringe Einspeisung von Windenergie war zumindest der niedrigste Wert für ein erstes Halbjahr seit 2018. Aber klar ist, seit 2018 sind auch viele Windräder mehr am Netz und trotzdem haben wir diesen schlechten Wert erreicht. Sprich, es lässt sich nicht ausschließen, dass das in naher Zukunft, also ich sag mal in den nächsten 2-3 Jahren, nicht nochmal passiert. Das kommt hauptsächlich darauf an, wie gut und schnell der massive Ausbau der erneuerbaren Energien und eben auch der Windkraft voranschreitet. Gerade offshore, also auf hoher See, wo der Wind tendenziell konstanter und stärker weht. Und am Ende ist es eben auch die Kombination aus zum Beispiel Windkraft und Photovoltaik, dem aktuell zweitwichtigsten Stromlieferanten aus den Erneuerbaren.
Aber was ist denn, wenn zum Beispiel im Winter, Stichwort Photovoltaik, nicht genügend Sonnenschein da ist? Da sind die Tage kürzer, oft ist es wolkig oder neblig.
Also auch hier gilt erstmal ausbauen. Und die gute Nachricht ist, das passiert auch. Im ersten Quartal 2021 wurde deutlich mehr Photovoltaik installiert als noch im gleichen Zeitraum im Jahr zuvor. Vor allem in den privaten Haushalten. Und damit auch kein falsches Bild aufkommt, das muss man, glaube ich, auch ganz klar mal sagen, es gibt im Bereich Wind und Sonne wenig Totalausfälle. Also das sind Zeiträume, an denen die Energieproduktion daraus um über 90% abfällt. Nimmt man mal Windkraft und Photovoltaik zusammen, kommt eine Studie des Deutschen Wetterdienstes aus 2008 zum Ergebnis, dass es nur 2-mal im Jahr in Deutschland eine solche Flaute gab, dass mindestens 48 Stunden lang unter 10% der installierten Leistung aus Wind und Sonne ins Netz gespeist wurden.
Das hört sich erstmal ganz gut an, aber ist damit ein Versorgungsengpass wirklich ausgeschlossen, vor allem für die Zeit, wenn dann mal das letzte Kohlekraftwerk vom Netz gegangen ist?
Also die gute Nachricht aktuell ist, wir haben eine hohe Versorgungssicherheit in Deutschland. Aber klar ist auch, der Wegfall von Kernenergie, die hat dieses Jahr im ersten Halbjahr immerhin auch noch 12% der Stromeinspeisung ausgemacht. Und der Wegfall von Kohle, der muss substituiert werden. Eine Kommission der Bundesregierung sagt, dass das Ende der Kohle bis 2038 machbar ist. Gegebenenfalls geht das bestimmt auch früher. Aber zunächst mal wohl mit Gaskraftwerken als Zwischenlösung. Denn es ist so, es gibt Tage, an denen decken die Erneuerbaren heute schon quasi komplett unseren Verbrauch. Da können wir jetzt schon Gas oder Kohle runterfahren. Großer Vorteil bei den beiden ist aber auch, die lassen sich recht schnell wieder hochfahren, wenn wir sie brauchen. So ist das System jetzt. Für die Zukunft und die Versorgungssicherheit dort müssen wir aber an vielen Stellschrauben drehen. Wir brauchen eine andere Netzinfrastruktur. Wir brauchen effizientere Speichertechnologien, mit denen wir Strom aus den Erneuerbaren auch für Tage puffern können, an denen wenig Wind und Sonne da ist. Das geht hin bis zu intelligenten Vorhersagetechnologien. Also wie wird das Wetter Wetter und der Strombedarf zu einem gewissen Zeitpunkt sein. Also ich denke, man kann die Versorgungssicherheit auch in Zukunft erreichen, aber dann ist jetzt Tempo gefragt, vor allem beim Ausbau der Erneuerbaren und bei der Entwicklung von Speichermöglichkeiten.
Danke, Tobias Koch aus der Umweltredaktion. Seit 1,5 Jahren lebt die Welt mit oder in der Corona-Pandemie. Im Jahr 2020 ist die Wirtschaft deswegen weltweit eingebrochen. Seit es flächendeckende Impfangebote gibt, viele Unternehmen wieder zum normalen Betrieb zurückkehren, geht's in den Ländern mit der Konjunktur wieder aufwärts, besonders gut in den USA. Dort boomt die Wirtschaft im ersten Quartal 2021 mit einem Plus von 6,3%, im zweiten Quartal sogar 6,5%. Darauf ist US-Präsident Biden hörbar stolz.
We're the only developed country in the world whose economy is now bigger than it was before the pandemic.
Wir sind das einzige entwickelte Land der Erde, dessen Wirtschaft heute größer ist als vor der Pandemie. Das kam nicht von allein und hatte einen Preis. Zuerst war es der frühere Präsident Donald Trump, der mehr als 3 Billionen Dollar als Konjunkturpaket auf den Weg brachte. Zweimal gab es Bargeld für fast jeden. Arbeitslosenhilfe wurde aufgestockt, Unternehmen subventioniert. Von Joe Biden noch einmal 1 Billion, dazu ein Strukturpaket für über 3 Billionen, das noch in der Abstimmung ist.
Because the groundwork we laid with the American Rescue Plan, we're seeing an economy and a job market that can weather the ups and downs of the Delta variant.
Mit dem amerikanischen Rettungsplan haben wir die Basis geschaffen, haben wir jetzt eine Wirtschaft und einen Arbeitsmarkt, die das Auf und Ab durch die Delta-Variante abfedern. Der Zustand der amerikanischen Wirtschaft ist allerdings differenzierter als das uneingeschränkte Selbstlob des Präsidenten. Ein wichtiger Faktor, der viele Ökonomen beunruhigt, ist die Inflation. Über 5% sind die Preise von Juli bis Juli gestiegen.
It just won't stop. People have money in their pocket and it is not a price-sensitive economy right now.
Das wird nicht aufhören. Die Leute haben Geld in der Tasche. Es ist einfach keine preisorientierte Wirtschaft im Augenblick, sagt Investoren-Guru Warren Buffett. Ein großer Teil der Billionen, die in die amerikanische Wirtschaft gespült wurden, wurden über viele Monate gespart. Selbst ein großer Teil der Millionen neuer Arbeitslose während der Pandemie hat durch die Hilfspakete keine Einbußen oder verdiente sogar mehr. Jetzt sitzt das Geld locker.
Ein Bericht von Arthur Landwehr aus Washington. Sie berät schon seit 2 Tagen. Die Gewerkschaft der Lokführer GDL setzt sich offenbar sehr gründlich mit dem neuen Tarifangebot der Bahn auseinander, das seit dem Wochenende vorliegt. Man werde es bewerten und zu gegebener Zeit über weitere Schritte informieren, so die bislang letzte Äußerung aus der Gewerkschaft. SWR-Wirtschaftsredakteur Michael Wegmer, könnte das ein Zeichen dafür sein, dass es jetzt doch nach so langer Zeit zu einer Einigung kommt?
Ja, das finde ich bei der GDL und deren Chef Weselski immer sehr schwer abzuschätzen. Es gab schon Tarifangebote der Bahn, da war die Gewerkschaft auch sehr bedacht und eher zurückhaltend, hat lange beraten. Beim letzten Angebot der Deutschen Bahn allerdings, das kam zu Beginn der Streiks im Personennahverkehr, da hat es nur eine Nacht gebraucht und Klaus Weselski hat am nächsten Morgen öffentlich und sehr deutlich, so wie wir das kennen, abgelehnt. Da war allerdings auch klar, dass die vorbereiteten Streiks jetzt nicht einfach so wieder abgeblasen werden, außer es kommt wirklich ein Mega-Angebot. Also allein aus der Tatsache, dass jetzt außerhalb von Streiks die GDL etwas entspannter auf ein Angebot reagiert, allein diese Tatsache, die muss noch nichts heißen.
Aber es wird doch trotzdem mit jedem neuen, verbesserten Angebot der Bahn schwieriger, das abzulehnen, oder nicht?
Das glaube ich schon, denn wenn ein Angebot immer weiter in die Nähe der GDL-Forderungen kommt, dann macht sich der Gewerkschaftschef Weselski irgendwann auch wirklich unglaubwürdig, wenn er das eben so wegwischt und sich überhaupt nicht kompromissbereit zeigt. Die Bahn hat jetzt zusätzlich zu bisherigen Nachbesserungen eine Entgeltkomponente draufgelegt. Wie die genau aussieht, das ist allerdings noch nicht bekannt. Ein Knackpunkt bleibt aber, die GDL will einen Tarifvertrag, der für all ihre Mitglieder gilt, auch dort in Bahnbetrieben, wo die Gewerkschaft nicht die meisten Mitglieder hat, sondern die Konkurrenzgewerkschaft von der EVG. Und das lehnt die Bahn ab und sagt, nee, ein Abschluss, der gilt nur dort, wo die GDL auch die Mehrheit vertritt.
Was macht die Konkurrenzgewerkschaft EVG, die in den meisten Bahnbetrieben größer ist? Schaut die entspannt zu?
Das kann sie eigentlich, ja. Die meldet sich ab und zu immer mal wieder zu Wort. Aber eigentlich hat sie recht viele Optionen, um nur mal eine zu beleuchten. Wenn die GDL für ihre Mitglieder tatsächlich mehr rausholt als das, was Bahn und EVG vereinbart haben, dann kann die EVG eine Klausel ziehen und ihr Tarifpaket wieder öffnen. Dann kann neu verhandelt werden, möglicherweise dann auch verbunden mit Streiks. Und vielleicht, weil die Bahn das auch verhindern will, sagt sie, wenn sie mit der GDL abschließt, das gilt dann auch für die EVG. Die ist also in einer ganz guten Position. Jetzt schauen wir noch kurz auf den DAX. Plus 0,9%, 15.740 Punkte.
Vielen Dank, Michael Wegmer aus der SWR Wirtschaftsredaktion.